Kifi, der Gruselfilm-Podcast für Eltern und andere Untote.
Hallo und herzlich willkommen zur 50. Folge von Kifi, dem Kinderfilm-Podcast, und zu unserer diesjährigen zweiten Folge von unserem Schocktober-Spuktakel mit Krypto-Kerstin.
Oh nein, Grusel-Gerald? Oder wer warst du?
Ja.
Okay.
Du hast dir das letztes Mal ausgesucht, da musst du jetzt mit leben.
Weil es ist immer noch besser als...
Was hattest
du denn nochmal gedacht? Das war auch.
Ich habe Grusel-Kerstin einfach gesagt,
weil ich war einfallslos. Man muss schon ein Adjektiv...
Aber wie heißen denn Krypten... Also das, was
Kryptiden.
In Videospielen, Krypta ist ja eine Gruft.
Ja, das ist mir schon klar.
Ja, gibt's das auch auf Deutsch?
Krypta.
Ja, sagt man das?
Ja.
Wirklich?
Nein, weil wer braucht dieses Wort? Aber ja, es wäre Krypta auf Deutsch. Ich habe das mal in der 3-Fragezeichen-Folge gehört. Okay, und damit ist es bewiesen. Justus hat immer recht.
Und heute haben wir uns einen Film vorgenommen, der auch auf einer Buchreihe wie die 3 Fragezeichen eigentlich beruht, nämlich den Film...
Wow. Das war jetzt so eine Schweineüberleitung.
Nämlich Gänsehaut von 2015. Was ja keine Verfilmung eines der Bücher ist, sondern eine... Ja, auch nicht eine Neuinterpretation. Es ist halt ein Film über die Gänsehautbücher tatsächlich.
Genau, das finde ich mit auch einer der besten Sachen an dem Film. Aber darüber unterhalten wir uns gleich. Erzähl uns doch... die Story einmal.
In Gänsehaut geht es um einen Teenagerjungen namens Zack, der in eine neue Stadt zieht, weil seine Mutter da eine neue Stelle als Rektorin oder Korrektorin gekriegt hat. Und
Rektorin schon.
Ja, spielt jetzt ja auch keine große Rolle. Er wohnt auf jeden Fall neben einem ziemlich komischen Kauz, der keinen Kontakt mit Nachbarn haben will. Aber er hat eine Teenager-Tochter, Hannah, die Zack ganz sweet findet von Anfang an. Und die beiden unterhalten sich heimlich ein paar Mal, aber dann wird der Vater von Hannah, Mr. Bibber, nennen sie ihn, glaube ich, am Anfang, sehr, sehr wütend und sperrt sie auch weg. Und dann hört Zack, wie die beiden sich laut streiten und auch, dass Hannah schreit, ruft die Polizei. Und Mr. Bibber behauptet daraufhin, gar keine Tochter zu, beziehungsweise, dass seine Tochter bei seiner Frau ist und gar nicht da, und zwar schon seit gestern. Das kommt sehr komisch vor und er beschließt, während dem Hausarrest, den er daraufhin kriegt, weil er unnötigerweise die Polizei gerufen hat, heimlich mit seinem Kumpel Champ einzubrechen, um Hannah aus ihrem Hausarrest rauszuretten. Er bricht dann ein und findet in dem Haus von seinem Nachbarn sehr viele verschlossene Gänsehautbücher. Dabei werden sie dann von Hannah, der es völlig normal geht, überrascht. Eins der Bücher öffnet sich und daraus kommt ein Yeti. Und wie es dann so ist, da ist er jetzt nun mal ein Yeti in diesem Raum. Riesengroß, der wird bestimmt wirklich 2,5 Meter groß sein. Und der bricht auch aus und sie rennen dem hinterher, um ihn wieder einzufangen. Hannah, die sie dann in der, Eishockeyhalle oder so, ne? Antreffen, erklärt ihnen dann, dass sie die in die Bücher wieder einsaugen müssen. Das gelingt denen nicht, der Yeti überwältigt sie, aber sie werden in letztem Moment von ihrem Vater gerettet und auf dem Heimweg klärt sich dann auch, dass ihr Vater nämlich eben nicht Mr. Bibber ist, sondern R.L. Stine, der Autor der Gänsehautbücher und der offensichtlich in jedem Buch, das er geschrieben hat, die Seele des Monsters auch gefangen hält und wenn sie diese Bücher öffnen, kommen die Monster eben frei, aber...
Weil er sie nämlich unter anderem auch, also nicht nur, weil seine Fantasie so, ich sag mal so, lebensnah ist oder so fantasievoll, wow, es gibt wirklich kein anderes Wort, sondern auch, weil die Schreibmaschine, mit der er es geschrieben hat, wohl eine Art Seele hätte.
Ja, das wird zumindest angedeutet. Das scheint ja aber zunächst kein größeres Problem zu sein, weil der Yeti ist ja nun gefangen. Sie kommen aber jetzt nach Hause und da sitzt Slappy, die Bauchrednerpuppe, die er einmal geschrieben hat und die auch ihn zu hassen scheint, die daraufhin alle Bücher klaut und anfängt, alle möglichen Monster aus den Gänsehautbüchern in der Stadt zu entlassen.
Weil er sich rächen will
an
Arnold Stine, weil er den halt so lange gefangen gehalten hat.
Weil auch sowohl Slappy als auch alle anderen Monster keine Lust mehr haben, in den Büchern gefangen zu sein.
Ja.
Und daraufhin beginnt eine wilde Achterbahnfahrt voller, wir müssen die Monster irgendwie stoppen. sie in die Bücher einfangen geht nicht mehr, weil Slappy die Bücher öffnet und gleich auch anzündet, sodass es keine Möglichkeit mehr gibt, sie einzusaugen. Und somit ist die einzige Möglichkeit tatsächlich, eine neue Geschichte mit allen Monstern zu schreiben. Aber die Schreibmaschine dafür befindet sich in der Highschool, wo gerade auch der Abschlussball ist, wo ja auch Zacks Mutter ist. Und so müssen sie dann nun mal hin und vorbei an einem, ja, über einen Zombie-Friedhof, einen Supermarkt, wo ein Werwolf ist. Alle möglichen Begegnungen mit Monster haben sie. An einer dieser Stellen merken sie dann auch, dass, oder merkt Zack auch, dass Hannah ein Geist oder etwas ähnliches ist. Und sie kommen an der Schule an, als Stein beginnt zu schreiben, aber die Monster kommen auch und fangen an, die Schule zu belagern. Und Zack und alle anderen Schüler müssen jetzt nun mal die Schule so lang verteidigen, bis er die Geschichte zu Ende geschrieben hat. Er ist auch fast fertig, als Slappy ihm in der Schreibmaschine die Finger einklemmt und somit müssen sie noch ein bisschen Zeit schinden, bauen im Prinzip.
Weil er sich die Hände gebrochen hat.
Ja, also gebrochen, denn ich sehe, er schreibt die auch später noch, beziehungsweise Zack schreibt dann für ihn. Also sie fahren in einem Schulbus weg, während sie noch einen anderen Schulbus so fernsteuern, oder nicht fernsteuern, mit einer Attrappe versetzen und explodieren lassen, damit die Monster
abgelenkt sind.
Sterben, aber sie explodieren halt, aber die Tinte setzt sich wieder zu den Monstern zusammen. Und
ah, auf Tinte soll das sein.
Das hätte ich jetzt so gedacht.
Ja, das ist voll schlau.
Und auf einem verlassenen alten Jahrmarkt schreiben sie dann die Geschichte zu Ende. Und dann fällt Zack auf, wenn er das Buch jetzt öffnet, dann werden alle Monster eingesaugt, was auch bedeutet, Hannah wird eingesaugt. Er möchte es dann nicht öffnen. Hannah öffnet dann aber das Buch. Und dann werden tatsächlich alle Monster eingesaugt. Die Geschichte ist zu Ende. Aber wir sind dann nochmal in der Schule und ist alles wieder soweit gut. Mr. Stein ist jetzt Englischlehrer, weil...
Zumindest vorübergehend.
Genau, weil der alte Englischlehrer von einem Rieseninsekt verletzt wurde. Und dann begegnet Zack auf dem Schulflur Hannah, weil Mr. Stein noch ein neues Buch geschrieben hat. Happy End. Fast, es gibt noch so einen kleinen Stinger. Es
gibt noch so ein Akte X-Ende.
Genau. Als Stein guckt sich in der Vitrine seine Schreibmaschine an und merkt dann, dass die anfängt zu schreiben, weil der Unsichtbare, den sie vergessen haben in der Geschichte wohl zu schreiben, die Geschichte von Der Rache des unsichtbaren Jungen schreibt. Dann kommt aber wirklich der Abspann.
Ja, ich habe ja gerade gesagt, eine ziemlich gute Sache an dem Film finde ich, dass es eben keine Gänsehautverfilmung ist in dem Sinne. Also wir haben, also vermutlich haben ja schon mal viele Gänsehautverfilmungen gesehen und naja, es wird ja auch einmal der Gag gemacht, dass die Bücher so ein bisschen Pulp sind. Also ich weiß gar nicht, ob es ein gutes Wort gibt im Deutschen. Also man würde ja vielleicht sagen Schund, aber Schund ist so sehr negativ. Pulp ja, hat ja im Englischen sogar auch was Positives. Ja,
man würde, glaube ich, trotzdem das sagen.
Ja, Schundliteratur.
Ja.
Weil also diese, die sind ja schon, oder Groschenromane würde man im Deutschen sagen, genau. Wobei...
Nicht so richtig, weil es halt Kinderliteratur ist, ne?
Genau. Aber Pulp ist das englische Wort und Pulp hat ja aber durchaus im Englischen schon wieder... Sozusagen ist da so ein bisschen, wie würde man sagen, wieder gut gemacht worden, das Wort. Das heißt.
Ja, aber es ist schon auch negativ gemeint.
Ja, natürlich. Jedenfalls ist es dann gar nicht schlecht, dass wir jetzt halt nicht nur eine Gänsehautgeschichte sehen, weil die nun mal im weitesten Sinne Groschenromane sind. Und die funktionieren total gut, wenn man ein Kind ist in einem bestimmten Alter und zum Beispiel noch nicht. Alles durchschaut hat, wie Erzählen funktioniert und so weiter und so fort und das alles auch noch cool und gruselig findet. Aber meistens funktionieren die nicht so wahnsinnig gut als Verfilmung, finde ich. Also es gab ja auch diese Serie und die da gab es einige Folgen, die echt gut waren, aber dann auch viele nicht. Deswegen fand ich es eine total nette Entscheidung, das so zu machen.
Ich finde es auch eine gute Entscheidung, aber aus einem anderen Grund. Ich finde die Serie eigentlich qualitativ relativ solide, gerade für ihre Zeit und für das Budget, das sie hatte. Das Ding ist aber, die Gänsehautbücher, das sind Kinderbücher, die sind mit relativ großer Schrift und die haben immer so, wenn es hochkommt, 150 bis 200 Seiten. Die hast du selbst als Kind in 2 Tagen gelesen. Die geben, kein einziges dieser Bücher, gibt einen 90-Minuten-Plot her. Deswegen die Serie, das waren 20 Minuten. Und dafür sind die Bücher perfekt. Und ich halte es deswegen für eine gute Entscheidung zu sagen, entweder du machst einen Episodenfilm draus, aber wir müssen jetzt nicht auch noch Kinder mit Episoden-Horrorfilmen vergiften. Dafür gibt es schon genug Beschissene für Erwachsene. Es gibt sehr wenige gute Episoden-Horrorfilme. Sondern was Neues draus zu machen, aber irgendwie dieses ganze Feeling aus den Gänsehautbüchern darin zu übernehmen, was, finde ich ehrlich gesagt, gar nicht so gut gelingt. Aber der Film macht trotzdem super viel Spaß.
Genau, das Feeling kriegt er nicht. Aber er bekommt es hin, eine nette Hommage zu sein, die man sich auch gerne anguckt und erinnert fühlt. Aber gar nicht vom Feeling her, sondern eher das, was das Outro macht. Und zwar mit der Coverart, die ja auch bei den Gänsehautbüchern auch nochmal was ganz Besonderes, ehrlich gesagt, ist, arbeiten.
Ja, und die haben wir ja immer, ehrlich gesagt, gekriegt als Kind, ne?
Ja, total. Also noch mehr ja als die Eigerasch 3-Fragezeichen-Sachen, weil die waren ja fast schon ein bisschen abstrakt. Waren die Gänsehautbücher, die hatten ja vor allem so eine Art Reliefschrift, als es noch gar nicht so viele Bücher gab, die damit gearbeitet haben. Und dann, ich bin in der Bibliothek, ich fand's super, da immer so drüber zu fahren, weil allein schon diese grüne Gänsehaut,
die auch so schleimig aussieht.
Ja, Font und darunter halt das Bild, was einen immer irgendwie gekriegt hat, weil es auf jeden Fall in irgendeiner Form gruselig war, zusammen mit so einem reißerischen Titel, das hat total funktioniert.
Ja.
Und das wird häufiger im Film übernommen und das funktioniert auch im Film. Auch auf eine total gute Art und Weise. Es ist im weitesten Sinne eine Meta-Erzählung und dazu passend haben wir ja auch eine Figur, die dann irgendwann metafiktiv ist, weil sie weiß, dass sie eine fiktive Figur ist.
Es stellt sich zum Schluss raus, dass Hannah sich dessen bewusst ist.
Ja.
Sie sagt ja auch, wie viele 16. Geburtstage kann ein Mädchen haben.
Und es ist damit auch eine Geschichte über das Geschichten erzählen und das kriegen manche ganz gut hin und manche nicht. Und ich finde, für so einen Film, der ja jetzt nicht super bierernst ist, sondern weiß, was er ist, und zwar irgendwie ein netter Streifen, aber jetzt nicht, weiß ich nicht, keine Sache, die man für die Oscars gemacht hat oder so, funktioniert das total gut.
Ja, ich finde, der funktioniert vor allem gut, weil der eine riesige Monsterparade ist.
Ja.
Das macht ja ehrlich gesagt am allermeisten Spaß.
Ja.
Und weil Jack Black, der Arl Stein spielt, das überhaupt, also der nimmt das schon ernst, aber der spielt das sehr lustig, wie man ihn halt so kennt.
Genau.
Der spielt halt den typischen Jack Black Charakter, wie ihn aus School of Rock oder was weiß ich kennen. Aber das funktioniert so gut, weil er passt auch gar nicht so richtig in diese Welt. Er wirkt selber wie jemand, der so ein bisschen außerweltlich ist. Und deswegen funktioniert das mega gut, weil die Figuren auch Spaß machen. Während wir die Teenager-Charaktere im Prinzip alle so ein bisschen ground sind, sind die Erwachsenen alle so ein bisschen neben sich. Die Erwachsenen sind eigentlich hier die Peinlichen.
Ja. Und aber auch ja extra, also wir kennen auch andere Filme mit Jack Black, wo er das eben nicht macht, den typischen Jack Black Charakter spielen, aber hier für diesen Film wurde der garantiert gecastet mit dem Blick darauf, dass man das auch braucht. Also wir haben auch neben Jack Black eine Figur, die nur für Comic Relief da ist im Prinzip, dieser neue Freund von dem Hauptcharakter, den er irgendwie zufällig kurz trifft und dann direkt mitnimmt und der wirklich nur Gags macht oder irgendwas falsch macht und dadurch schon irgendwie komische Momente entstehen.
Schon sein Name ist ja ein Gag. Er heißt Cham.
Genau.
Und dann fragt ihn irgendwann Jack Black, ob das, wie er denn wirklich heißt, wie er zum Spitznamen kommt. Und sagt, nee, ich heiße Cham. Deine Eltern haben dich Champ genannt. Eigentlich heiße ich Champion. Und, und die ganze Geschichte darum ist auch schon eigentlich nur ein Witz.
Ja, und an solchen Momenten sieht man halt auch, dass der Film das wollte, was er geschafft hat zu machen, und zwar einfach, dass man reingeht und Spaß hat. Das hat nichts, das ist kein Weltkino oder sonst was. Das ist einfach nur, du setzt dich hin und wirst so richtig nett unterhalten. Aber auf eine gute Art und Weise.
Ja, und das ist ganz ehrlicherweise auch in den meisten Momenten gar nicht besonders gruselig. Es gibt ein paar anspannende Momente, weil klar, da sind Monster unterwegs und so ein paar Mal werden die fast von den Monstern gekriegt, aber dann im letzten Moment doch nicht. Und die Designs sind auch durchaus schon ein bisschen gruselig, aber es ist ja spätestens nicht mehr gruselig, wenn so eine ganze Wand voller Monster, so die verschiedensten Monster, da steht und auf eine Highschool zuläuft. Dann gruselst du dich ja nicht, dann guckst du ehrwürdig und freust dich über, oh, da hinten ist noch eine Hexe, da ist ein Kürbiskopf und hier, da vorne ist der Sensenmann. Ja. Ah, die Killergartenzwerge, fantastisch.
Es ist wirklich viel mehr Action, als das Grusel ist. Es ist ganz, ganz, ganz wenig gruselige Momente. tatsächlich. Und das funktioniert aber trotzdem.
Ja.
Wir werden uns bestimmt später die Monster nochmal genau angucken, weil das ist ja das, was hauptsächlich rauskommt. Aber wir waren gerade bei Jack Black und ich wollte nur einmal noch so eine Side-Note machen zu Jack Black. Und zwar habe ich immer früher gedacht, dass Jack Black tatsächlich gar nicht so gut schauspielern kann. Bis gar nicht. Ich glaube, er ist immer noch nicht der größte Hollywood-Schauspieler ever. Aber ich finde, ich habe dann irgendwann den auf Englisch geguckt und dachte, krass, das liegt zum großen Teil an seiner Synchronstimme, die aber auch ganz viele andere Leute synchronisiert und eine wirklich gute Synchronstimme ist. Aber immer wenn der Jack Black synchronisiert, ist er immer in diesem Modus von diesen Anfangsfilmen, die Jack Black gemacht hat, und kommt da auch gar nicht raus. Und das funktioniert für den Film okay, vollkommen in Ordnung, aber manchmal funktioniert das einfach nicht so gut. Da wollte ich nur mal so eine kurze Kritik an der Jack Black-Synchronstimme raushauen. Gefällt mir nicht so gut, bin ich ganz ehrlich. Was aber natürlich immer auch mitträgt, ist, wenn Jack Black irgendwie irgendeine Art von Physical Comedy macht, und das macht er ein paar Mal in dem Film, und das ist immer gut.
Ich muss ja sagen, ich mag auch gar nicht Jack Black-Filme so gerne. Ich habe aber nur irgendwann entdeckt, und ich glaube Jack Black auch selber, dass er sich gut in Kinderfilmen macht.
Mhm.
Und zwar auch, wenn er die dümmste Figur ist. Ja. Das funktioniert immer gut. Da ist dieses Überspielen, was er ganz schnell macht. Das funktioniert, ich meine, der beste Film von Jack Black ist ja ganz ohne Frage School of Rock.
Ja.
Der ohne Jack Black einfach auch nur halb so gut wäre, ja, wenn überhaupt.
Ja.
Und ich finde, in sowas wie Gänsehaut funktioniert das wieder 100%. Ja. Da kann er auch wieder komplett zu seinen Stärken spielen. Es ist ja auch hier, er spielt ja den realen Autor R.L. Stine und ein paar Mal im Film wird Stephen King erwähnt. Auch immer wieder.
Das ist ein guter Gag immer.
Und jedes Mal wird R.L. Stine tierisch sauer darüber, weil er Stephen King für überschätzt hält und er mindestens genauso gut ist wie der verdammte Stephen King. Und es ist auch jedes Mal super lustig. Das ist ja auch ein Gag. Kinder wissen ja auch nicht, wer Stephen King ist. Gag, der nur für die Erwachsenen geschrieben wurde, und den finde ich so gut. Ich meine, ja, das ist auch referenzieller Humor, aber ja, mit so.
Ja, gut, es ist ein referenzieller Film, ne?
Ja.
Also durch und durch.
Ja, gut, stimmt.
Also wenn aber man damit ein Problem hat.
Der funktioniert auch, ich glaube, der funktioniert ohne Gänsehautnostalgie.
Ja, funktioniert der, glaube ich, weil der halt auch ein Action ist.
Weil ich habe den tatsächlich.
Und die Charaktere sind ganz gut.
Ich habe den tatsächlich im Kino gesehen.
Ja.
Und da saßen auch relativ viele was ältere Kinder. Der ist ja auch ab 12 freigegeben. Und die schienen alle Spaß zu haben. Weil es auch egal ist, ob du hier das Gänsehautbuch oder die Folge mit der Bauchrednerpuppe gesehen oder gelesen hast. Die Bauchrednerpuppe ist ein bisschen gruselig.
Ja. ich glaube, dass aber wahrscheinlich trotzdem die meisten 12-, 13-jährigen Gänsehautbücher gelesen haben, weil die sind immer auch noch sehr präsent, zum Beispiel in Schulbibliotheken.
Ja, in Bibliotheken ja auch.
Genau.
Es gibt ja auch echt viele, selbst auf Deutsch.
Ja, ja, und weil du schon sagst, die sind relativ groß gedruckt und nicht so viele Seiten, man kommt gut durch. Das funktioniert immer ganz gut. Ja, lass uns über die Monster reden.
Ja, wir hätten als allererstes, gut, der Yeti hätten wir als allererstes.
Ja.
Den finde ich sogar ganz cool gemacht. Der gefällt mir.
Ich glaube auch, dass der größer als 2,50 Meter ist, wie du sagtest.
Ja, gut, 3-4, irgendwie sowas.
Ja, ja, genau.
Er ist groß und angsteinflößend.
Ja. Und ich finde aber, der ist eine ganz gute Mischung aus, dass der hauptsächlich Tier ist und nur so ein bisschen menschenähnliches Verhalten zeigt. Und das finde ich beim Werwolf nachher lustig gemacht, aber funktioniert ein ganz kleines bisschen weniger als beim Yeti. Der Yeti hat eine richtig gute Mischung, finde ich.
Ich finde das Design vom Werwolf wahnsinnig lustig,
das ist,
weil das ja offensichtlich auch so an Teen Wolf angelehnt ist. Der trägt ja auch so Basketballschuhe, die komplett,
so Chucks,
wo die Füße komplett so raustragen, weil, und auch so Shorts. Ja, der Werwolf, den sie im Supermarkt begegnen, ich mag die Szene aber echt gerne.
Ja.
Die ist mega cool gemacht. Dann haben wir die Killer-Gartenzwerge, denen sie in der Küche begegnen.
Ja, und die haben ehrlich gesagt natürlich die coolste Szene, ne?
Hammer-Szene.
Ja. Also es greift einfach einen Haufen Gartenzwerge an.
Ja.
Und das auch ist genauso, wie ihr euch das vorstellt.
Starre Steinmimik haben, aber sich dann so bewegen. Und die ganze Zeit ganz irre kichern auch. Super. Die auch sonst nicht sprechen. Generell, außer Slappy sprechen, glaube ich, gar niemand von den Monstern jetzt hier, ne? Der Unsichtbare spricht auch.
Ja, bestimmt. Genau.
Aber der ist ja nur eigentlich auch nur zweimal ein Gag, ehrlich gesagt.
Ich habe kurz überlegt, ob der Werwolf spricht, aber der kriegt einfach nur Sachen gesagt und hört da drauf, ne?
Dann haben wir Killerpflanzen.
Genau.
Die so einen Radioturm niederreißen, weswegen niemand ein Handy hat. Mag auch immer, wenn Filme sowas erklären, mich einfach, oh, wir haben hier dooferweise keinen Empfang, sondern Slappy wirft gezielt das Buch mit den Killerpflanzen zum Sendeturm, zum Funkmast. Wir haben Aliens, die ganzen Erwachsenen mit so Eiskanonen einfrieren.
Genau.
Das
Lustige an den Alien finde ich das lustige Detail, aber das kommt, also wahrscheinlich ist es einfach, weil das auch vom Cover kommt, ist, die tragen die ganze Zeit so Glasglocken oder so Raumfahranzüge, weil sie wahrscheinlich sonst hier nicht atmen könnten. Das gefällt mir als Design.
Wir haben einen Dämonenpudel.
Ja, der schwebende Pudel war mein absoluter Liebling, muss ich sagen.
Den finde ich auch. Der ist nur eine kurze Szene, wie er die Tante von Greg angreift. Danach kommt er gar nicht. Es wird auch nie erklärt, wie sie sich dessen erwehrt hat.
Oh, mir fällt jetzt gerade auf, dass das ja wohl ein perfekte Szene nochmal am Ende gewesen wäre. Weil die Tante ist halt auch jemand von Saturday Night Live, glaube ich, kommt die.
Ich glaube schon,
dass die mal da in einem Cast war. Die ist auf jeden Fall auch wahnsinnig gut in Physical Comedy. Und die hätte ich sehr, sehr gerne gegen den Pudel kämpfen lassen. Also ich hätte das gerne gesehen.
Dann haben wir den Unsichtbaren, wie gesagt, den man jetzt nicht sieht.
Ja, du hast vorher noch vergessen, es gibt noch das spukende Auto, das Geisterauto.
Ja, stimmt.
Oder Dämonenauto oder sowas. Mit dem fährt er dann auch rum. Wo ich mir noch so dachte, also wenn ich jetzt das Dämonenauto wäre, würde ich natürlich ihn nicht einfach mich als Auto benutzen lassen, wenn ich einmal frei bin.
Er fährt es ja auch offensichtlich. Er macht ja einmal den Gag, ich kann gar nicht anhalten, ich komme gar nicht ans Pedal.
Ah ja, gut, aber und man muss auch sagen, aus irgendeinem Grund hören halt alle Monster.
Die haben einfach akzeptiert, dass Slappy deren Anführer ist.
Vielleicht, weil er sie befreit hat? Wir wissen es nicht.
Wir haben eine riesen Gottesanbeterin, die wirklich riesig groß ist. Er ist in bestimmt 40 Meter.
Ja, und das ist so ein bisschen, das erinnert natürlich komplett an diese Spinnenfilme, die man so kennt.
Aber es gab auch riesen Heuschreckenfilme. Das gab in den 50ern, glaube ich, alles.
Einfach alle. Aber das ist eins dieser 50er Jahre Riesentiere. In der Größe ist es auch. Und mir gefällt einfach wahnsinnig gut, dass es eine Gottesanbeterin ist. Ich muss sagen, was mir nicht gut an der Gottesanbeterin gefallen hat, ist, hast du schon mal Gottesanbeterin sich bewegen sehen?
Ja.
Und die laufen ja auf die witzigste Art und Weise, weil die sich ja immer so vor und zurück, vor und zurück, vor und zurück bewegen und dann irgendwann dann so nach vorne gehen. Und das würde natürlich überhaupt nicht funktionieren in dem Film, das ist mir schon klar. Aber es ist natürlich sehr, sehr traurig. Man hätte es zumindest in einer Szene vielleicht.
Das machen die aber, weil die sich als Blätter tarnen wollen. Das ist jetzt, das würde ihr nicht so jemand abnehmen.
Aber das wäre doch witzig.
Wir haben Zombies.
Ja.
Und
auch aus dem Grab kommende Zombies. Ja. Also ganz klassisch.
Wild gewordene Spielzeugroboter, die mit Laseraugen schießen. Und ab dann sind so viele, die sind dann schwierig, alle zuzuordnen. Es gibt so eine Szene mit den Killerbienen, Killerklauen, Mumien, Sensenmann. Ein Blob spielt später noch eine große Rolle.
Vogelscheuche, danke.
Es gibt auf jeden Fall noch sowas wie so ein Henker oder ein Sensenmann.
Auch so ein Jack-O-Lantern gibt's.
Ja, Kürbiskopf.
Okay. Dann gibt's, glaube ich, auch sowas wie das Frankenstein-Pärchen.
Ja, ich meine auch. Also wie gesagt, als dann zum Schluss Slappy vor der Schule steht und quasi alle Bücher anzündet, da sieht man einmal, man könnte Pause machen und, glaube ich, alle einzeln angucken, das haben wir jetzt nicht gemacht. Es ist, glaube ich, bestimmt, wenn man die Serie gesehen hat, weil es sind auch, zumindest an einige erinnere ich mich aus der Serie, teilweise die Designs, die aus der Serie waren. Slappy ist 1:1 das Design, das in der Serie war.
Aber es ist, glaube ich, auch auf dem Buchcover ähnlich.
Ja, das kann sein.
Ja. Ich glaube, es ist auch eine klassische Bauchrednerpuppe. Ja. Wir sehen die ja zum Beispiel bei Two and a Half Men. Es ist genau die gleiche.
Genau. Und wir haben als Wichtiges natürlich die Bauchrednerpuppe Slappy, die auch von Jack Black gesprochen wird und auch, wir nehmen es an, wir konnten es jetzt nicht ganz finden. Wir haben nur gesehen, die Synchronstimme spricht Jack Black. Deswegen wird sie wahrscheinlich auch Slappy sprechen. Es klingt auch so.
Ja, es klingt wirklich so.
Und den Unsichtbaren spricht er auch noch. Und deswegen ist das auch ziemlich gut gemacht. Deswegen ist auch diese Feindschaft umso lustiger, weil die vom selben Schauspieler gesprochen werden.
Als ich die ganzen Monster gesehen habe, dachte ich, okay, Aaron Stein hat ja einen krassen Output gehabt. Und es ist einfach ganz lustig, weil der hat bestimmt irgendwie so erst mit so ein paar Monstern angefangen und dann irgendwann kam so die Phase so, oh, welches Monster kann ich jetzt noch nehmen? Weil so wirkt es ein bisschen. Wirklich jedes Klischee-Monster ist ja einmal mit dabei. Ich hatte auch gar nicht das Gefühl, dass ich ein Monster gesehen hätte, was besonders, einzigartig wäre. Allerhöchstens die fleischfressenden Pflanzen. Wobei auch noch nicht mal das, weil da gibt's zum Beispiel hier, wie heißt nochmal dieses Musical?
Little Shop of Horrors.
Ja, da gibt's sie ja auch schon als Monster. Also ich habe irgendwie das, also ein Dämonenpudel vielleicht. Ich habe einfach sonst das Gefühl, dass wir durchgehend Monster sehen, die wir schon mal irgendwo gesehen haben. Und das, ich meine das gar nicht böse oder so, aber es ist schon lustig. Weil er so einmal in die große, in den Topf gelangt hat und geguckt hat, welches Monster kommt diesmal raus.
Ja, es gibt auch, ich habe gerade nachgeguckt, fast 100 Bände Gänsehaut. Aber wenn ich mich recht erinnere, und ich habe ein paar gelesen, es kam auch gar nicht in allen Monster drin vor.
Manchmal gibt auch einfach irgendwelche gruseligen Sachen,
oder? Flüche halt auch manchmal einfach. Ah. Es gibt einmal essen so Kinder, glaube ich, einfach Kekse, die die sehr alt werden lassen.
Daran erinnere ich mich auch noch.
Weil es eine creepy Folge war, weil die dann so alte Leute Make-up gekriegt haben, das richtig schlimm aussah.
Nee, ich weiß gar nicht, ob es gelesen
ist. Sowas kannst du natürlich in so einen Film nicht einbauen.
Ja, das stimmt.
Aber die gab es auch.
Mhm. Welches ist dein Lieblingsmonster übrigens?
Von denen, die jetzt hier vorkommen?
Ja.
Ich glaube wirklich die Gartenzwerge. Die finde ich fantastisch. Aber ich glaube ehrlich gesagt, alle, mit denen es uns vergönnt ist, ein bisschen Zeit zu verbringen.
Mhm.
Ich mag die Szenen. Ich mag die Werwolfs im Supermarkt-Szene. Ich mag sogar die Yeti-Szene. Dieses Detail, dass der geht ja in diese Eislaufhalle und plündert eigentlich den Süßigkeitenautomaten. Der hat ja gar nicht ernsthaft vor, irgendjemanden zu verletzen, bis Slappy kommt und sie kommandiert. Weißt du? Nur
der geht irgendwo hin, wo es kalt ist und holt sich was zu essen.
Und der greift dann die Kinder an, weil sie ihn nerven und wieder einsaugen
wollen. Ja, weil sie ihn einsaugen wollen, genau.
Und da hat er nicht so Bock drauf, aber bis dahin wollte der eigentlich nur, wohin, wo es kalt ist und Süßkram essen.
Die Monster kommen ja jetzt und sind auf Rache aus. Du sagst beim Yeti schon, okay, wir wissen gar nicht, ob er das auch normalerweise gemacht hätte, aber mindestens Slappy ist ja auf Rache aus. Und die anderen Monster sind ja alle dahinterher und machen mit. Wir können, also rein von der Story her, vermuten wir einfach jetzt mal, dass es daran liegt, dass sie auch alle eingesperrt waren.
Ich habe das Gefühl, das ist bei den meisten Monstern eher der Antrieb.
Ja.
Gar nicht so sehr. Slappy will sich offensichtlich rächen.
Genau.
Weil er ja so ein bisschen, das erwähnen die auch ein paar Mal, er ist so ein bisschen eigentlich genau wie Arl Stein.
Genau. Und nur, dass er halt dann böse Sachen macht.
Genau. Und die anderen, die wollen halt einfach frei sein.
Und da habe ich mich noch so, wie ist denn so die Ethik von Arl Stein? Weil der Arl Stein in dieser Geschichte, der weiß ja, wenn er jetzt Figuren erfindet, dann leben die sozusagen und fühlen sich auch eingesperrt. Sonst würde der ja auch zum Beispiel nicht an diese Bücher einen Schlüssel machen und so weiter und so fort. Und es wird suggeriert, dass Slappy schon mal einmal draußen war und er das dann, und er weiß ja auch, dass er die wieder einsaugen kann, wenn er das Buch aufmacht und so. Da habe ich noch so gedacht, das ist ja gar nicht mal so cool, Arl Stein.
Mhm. Es wird ehrlich gesagt angedeutet, dass das schon öfter passiert ist, weil Hannah ja sagt, sie ziehen viel um.
Ja.
Und wahrscheinlich ist ja auch einmal, als der Yeti ausgebrochen ist, fangen sie ja an zu packen, bevor sie bemerken, dass Slappy auch ausgebrochen ist. Das sieht ja so aus, dass, oh nein, es ist schon wieder passiert, wir müssen wieder hier weg. Wahrscheinlich passiert das wirklich ständig. Also, das deutet mir der Film zumindest an.
Und dann denke ich mir so, aber das heißt ja auch, dass er die ganze Zeit einfach lebendige, also Wesen, die auch von sich selber vielleicht denken, dass sie fiktiv sind, aber trotzdem Wesen, die im weitesten Sinne am Leben sind, dass er die einsperrt und ich habe das Gefühl, der Film sagt mir auch, das ist schon okay, weil die würden ja sonst Scheiße bauen und die sind ja nur fiktiv. Oder? Und dann denke ich mir so, na, aber ist das wirklich okay?
Was ja auch gesagt wird, ist, dass Arl Stein, also ich weiß nicht, ob das der echte Arl Stein, dem es auch so ging, ob das jetzt wirklich seine Lebensgeschichte ist oder ob das was ist, was die für den Film gemacht haben, dass der als Kind viel einsam war, weil er nicht viel raus konnte wegen seiner Allergien und sich deswegen Monster ausgedacht hat, weil die anderen Kinder ihn so viel geärgert haben und er jemanden brauchte, der ihm hilft. Und zwar die Monster, die die anderen Kinder dann vertreiben. Man könnte jetzt ja auch sagen, die Monster sind nur eine Erweiterung der Persönlichkeit von Arl Stein und er kann somit auch so, weißt du, das ist besser, die nicht alle rauszulassen, wie als wenn der vielleicht schizophren wäre, nicht schizophren, eine gespaltene Persönlichkeit hätte er.
Ja, multiple Persönlichkeiten, ja. Ja, aber...
Und ist es dann ganz schön ableistisch, aber...
Ja, ich find's aber, es ist so, es fühlt sich so ein bisschen an, wie die Monster haben halt kein, es ist ein bisschen wie, als wenn man die gleiche Debatte so um Tiere hat, weißt du, also nur weil wir haben so das Gefühl, sie sind nicht das gleiche wie wir, weil die fiktiv sind. Und Tiere sind nicht das gleiche wie wir, weil sie Tiere sind und keine Menschen. Jetzt, und ist es dann okay, sozusagen die einzusperren? Ja. Das sind ganz hohe philosophische Fragen.
Ist es in dem Fall jetzt aber ja so, das sind ja Monster und wir haben ja auch das Gegenbeispiel Hannah, die ja, wie er auch sagt, nur erschaffen hat, weil er einsam ist. Aufgrund seiner Lebensweise erscheint ja viel umherzureisen und nie an den gleichen Orten zu bleiben und sich auch nicht mit viel mit Leuten anzufreunden, weil er weiß, da geht's dann nämlich immer schief. Und deswegen hat er Hannah erschaffen. Das heißt, er kann anscheinend nur Monster erschaffen, weil er hätte sich auch ein normales Mädchen erschaffen können, aber er hat sich ein Geistermädchen erschaffen. Vielleicht kann er wirklich nur in irgendeiner Form Geister schreiben. Und sie will ja gar keine anderen verletzen, auch nicht versehentlich. Das heißt, macht er es vielleicht einfach, weil ein Yeti rumlaufen zu lassen, wäre viel zu gefährlich.
Ja. Das kann gut sein. Aber andererseits, ja, vielleicht müsste er sie dann trotzdem nicht erfinden. Also wenn ich weiß, dass ich mit jeder Geschichte, die ich schreibe, eine weitere Figur einsperre.
Das war ja aber schon... Also er hat sie ja auch nicht geschaffen, um sie einzusperren. Er hat sie ja explizit erschaffen, damit er jemanden hat.
Ja, also sie jetzt, ja, genau.
Ganz spannend übrigens, dass dann sich so jemand, also keine Ahnung, ein, wie alt wird angedeutet, dass er jetzt ist, so Ende 40 bis Mitte 50-jähriger Mann. Man würde ja denken, der würde sich einfach, keine Ahnung, entweder einen Kumpel oder eine Frau erschaffen. Aber nein, er erschafft sich eine Teenager-Tochter. Also
er will gleichzeitig auch ein bisschen Stress im Haus haben.
Das ist ja schon komisch, aber na gut.
Der Film ist ja, also wir haben ja schon darüber geredet, dass...
Ja, aber ich wollte über einen anderen Aspekt, was ich viel interessanter finde als das, was du gebracht hast, ist ja...
Entschuldigung.
Das ist ja durchaus eine interessante Frage. Ich glaube nicht, dass es ehrlich gesagt aufkommt, dass es eine Frage ist, die Kinder stellen.
Überhaupt aber nicht, aber ich habe mich das nur so
gefragt. Ich finde es auch ganz lustig, darüber zu reden. Aber ich finde ja an der Stelle viel, viel spannender, was ich mich gefragt habe, ist, wenn in dieser einen Geschichte werden ja zum Schluss alle Monster drin eingesaugt.
Ja.
Jetzt ist jetzt anzunehmen, dass dieses Buch zugelassen wird. Sonst wären ja auch alle Monster zurück.
Ich weiß
nicht, Hannah kommt aber zurück und er sagt, ich habe noch eine Geschichte geschrieben. Das heißt, er hat noch eine Geschichte mit Hannah geschrieben. Ist das jetzt aber Hannah oder ist es eine Kopie von Hannah?
Das ist eine Kopie von Hannah.
Ja.
Ein Hannah-Klon.
Und wie moralisch korrekt ist das? Weil ich finde nicht sehr.
Ehrlich gesagt, finde ich das Ende mit auch, also dass Hannah wiederkommt, finde ich übrigens schlecht.
Ich auch.
Muss ich ganz ehrlich sagen, ist eine dumme Hollywood-Enden-Sache, dass man noch einen schnellen Happy End drin haben will und so weiter. Fand ich schlecht, hätten sie einfach weglassen müssen. Und dass sich, und ich, ja, du hast recht, daraus ergibt sich total die Frage, ist es nicht einfach ein Klon von Hannah? Es wird auch angedeutet, dass diese Hannah alle Erinnerungen von Hannah hat. Und dann ist halt die Frage, wenn es die gleiche Hannah ist, die er schreibt, und wenn es die gleiche Hannah ist, auch die er schreibt vom Charakter her und sie die gleichen Erinnerungen hat. Die wird weiter eingesperrt sein
mit den ganzen anderen mit Monstern.
Der hatte ja nicht, er kann sie ja nicht rausholen.
Ja, das meine ich ja.
Genau, richtig. Das ist korrekt. Das hat der Film dann nicht mehr beantwortet,
ja, diese Frage. Das finde ich nämlich moralisch viel fragwürdiger, als Monster in Büchern einzusperren.
Tja, ja, das stimmt wohl. Ja, ich wollte gerade noch sagen, das ist ja eine Geschichte über das Geschichtenerzählen und dabei ist mir noch Folgendes aufgefallen, was du nämlich vorhin schon auch angesprochen hast. Es ist immer lustig, weil in Geschichten braucht man ganz häufig diesen einen Plotpunkt und zwar, warum zur Hölle können die Charaktere jetzt keine Hilfe holen? warum können die zum Beispiel jetzt nicht einfach zur Polizei gehen? Warum können die nicht den Notruf nehmen? Warum können die nicht immer zu mehreren rumlaufen, statt alleine und so weiter und so fort? Und das macht der Film irgendwie an zwei, drei Stellen ganz lustig, dass er das
löst. Auch mit so Horrorfilm-Tropes.
Genau, richtig. Ja. Und das fand ich total witzig, weil die halt viel ja damit auch so andeuten, dass sie sich übers Erzählen Gedanken gemacht haben. Ja. Und das auch okay ist, in diesem Film einfach auszusprechen. Zum Beispiel das, was du schon erwähnt hast, war der Telefonmast, der dann runtergenommen wird. Aber die andere, was ich wirklich lustig fand, war, warum fragen wir nicht einfach die Polizei? Also warum sagen wir nicht die Polizei? Dafür gibt es ja sogar zwei Gründe. Genau. Aber der erste Grund, und der ist viel lustiger, ist, dass der eine sagt, dass wir die Polizisten vorher schon mal kennengelernt haben und es ist eine neue Polizeianwärterin und ein älterer Polizist und es ist eine wahnsinnig lustige Szene, wie sie gerade ausgebildet wird, live im Einsatz. Und alle haben halt mitbekommen, die beiden PolizistInnen. Und sobald er dann fragt, ja, aber warum schalten wir denn nicht Polizei ein, sagt der andere nur, ja, aber naja, du hast sie ja kennengelernt. Und ich so, ja, stimmt,
du hast recht.
Ja, das ist vollkommen richtig.
Und außerdem sehen wir später auch noch, das hätten sich dann auch fast schon wieder schenken können. Die Polizisten werden auch von den Aliens eingefroren.
Aber das wäre so viel lustiger gewesen. Ja, ich hätte die auch noch zwei, dreimal sehen können. Das ist ein bisschen eine vertane Chance. Ich hätte noch mal gerne zwei, dreimal gesehen, weiß ich nicht, wie die gegen den Dämonenpudel dann noch mal antreten. Oder einer Vogelscheuche hinterherlaufen und sie irgendwie versucht in der Ausbildung noch so. Die kann man doch benutzen. Eigentlich,
das wäre auch wirklich...
Polizisten-Duo ist immer ein guter Gag.
Der Moment mit dem Dialog, den du erwähnt hast, wo du sagst, du hast unsere Polizei erlebt, ja, stimmt. Da hätte man wirklich einen Cut machen können, wie sie gerade einfach
überfordert
so
sind.
Irgendwie im Handschellen anlegen.
Ja.
So diesen Pudel eben und der einfach wegfliegt.
Oder irgendwie, keine Ahnung, so ein Shaun of the Dead Moment, den gab's sogar am Anfang, weil man sieht im Hintergrund so Überwachungskameras, wie der in der Stadt alles drunter und drüber geht und er gerade den Blob zitiert, wo er sagt, und in der Stadt geht alles drunter und drüber. Das hätte man ja noch so gut weiter durchziehen können.
Ja, das
wirklich
stimmt.
Traurig. Vertane Chance, aber gut. Die waren tatsächlich ganz nett. Und ja, und noch an einer anderen Szene wird das auch nochmal gemacht mit diesem, warum konnte man sich keine Hilfe holen, aber manchmal ist es einfach lustiger, wenn ein Film das andeutet, wenn der Film das kann. Filme können auch ganz, ganz, ganz furchtbar werden, wenn sie zu Meta sind. Das ist auch immer ganz unangenehm und macht dann überhaupt gar keinen Spaß mehr. Aber wenn man so eine gute Mischung hat, und das waren, finde ich, ganz gute Screenwriter hier, dann geht das voll klar.
Ja, ich finde es auch, die sind halt wirklich drei Beispiele und ich finde es nicht zu Meta. Ich finde sogar das mit dem Telefonmast, das wird uns ja erst gar nicht erklärt. Wir sehen halt, wie er vorbeifährt, dieses Buch dahin wirft, wie dann die Pflanzen diesen Mast einstürzen lassen und bestimmt nochmal 2 bis 5 Szenen später, ich habe es mir jetzt nicht genau aufgeschrieben, dann versucht erst jemand zu telefonieren und es geht nicht.
Ja.
Und das ist auch so, ja, aber wir haben es ja vorher gesehen. Es wurde tatsächlich uns gezeigt und dann eingelöst.
Ja.
Ich glaube, Slappy bringt auch irgendwann mal so einen Kommentar, aber erstmal wird uns nicht erklärt. Es wird gemacht und dann später wird erst quasi dieses Gezeigte davon, wird dann eingelöst.
Ich finde halt, wie gesagt, ich finde das einen ganz gut geschriebenen Film.
Ja.
Es ist kein großes Kino. Ich erwähne das nochmal, es ist halt eine Komödie, aber ganz pfiffig geschrieben. Pfiffig, schlimmes Adjektiv.
Ich würde gerne noch ganz besonders tatsächlich den Abspann erwähnen. Der ist nun wirklich was für alle Gänsehaut-Nostalgiker.
Ja. Kommt nämlich das, ich glaube, es ist das Original Cover Art.
Ich glaube, es ist nicht das Original Cover Artwork, aber es ist total daran angelehnt, während so diese ganzen geschrieben von und die Leute eingeblendet werden, wird nochmal an die Cover erinnerndes Artwork die ganzen Szenen vom Film nochmal gezeigt. Und das ist auch einfach schön anzusehen. Hast du dir denn irgendwelche Kritik aufgeschrieben?
Ja, ich habe mir, es ist das Original-Cover-Art, möchte ich jetzt nur mal kurz ergänzen. Also es ist sozusagen die man sieht, die Cover, die werden in Bewegung gesetzt.
Ja, stimmt, du hast recht.
Ja, ich habe mir hauptsächlich aufgeschrieben, dass es einen toten Vater gibt. Mal wieder.
Stimmt, der Vater
von Zack ist der Hauptcharakter, genau, ja. Was soll man machen? Das ist so und bleibt ein Thema. Das ist einfach irgendwie anscheinend die Art und Weise, wie Leute erzählen.
Ich finde, er hat unnötig viele Schnitte.
Ja, ist sehr schnell.
Der ist für ältere Kinder gemacht auch, deswegen finde ich es okay.
Ja.
da ist noch nicht diese Überforderung, aber ich glaube, es hätte dem Film auch gut gestanden, manchmal ein bisschen länger auf Szenen zu verharren.
Und nicht so hektisch zu sein.
Mhm. Der Film ist schon sehr, sehr Achterbahnfahrt, will er auch sein, aber ich glaube, der wäre noch cooler gewesen, wenn er ein bisschen den Grusel genutzt hätte. Deswegen, ich meinte ja in der letzten Folge, dass vielleicht haben wir so, weil ich finde Monster House tatsächlich viel gruseliger.
Ja. Der ist gruseliger, definitiv, ja. Aber der ist trotzdem vom Alter her, glaube ich, noch drunter.
Ja, ich würde ihn trotzdem in einem ähnlichen Alter verraten. Und ja, es gibt Szenen, die sind gruselig, auch wenn immer, wenn Slappy da ist, dann wird es kurz dunkel und dann ist er weg. Das nutzt der Film wenig aus. Mhm. Und ich finde, da kann man Kindern auch mehr zutrauen. Der Film hat sowieso eine FSK 12. Weniger hätte er hier auch nicht gekriegt. Ich habe jetzt nicht geguckt. Ja, wahrscheinlich hat er keine 13 in den USA gekriegt.
Und ich glaube, der ist wirklich auch für 12-, 13-Jährige ausgelegt und dann hätte man wirklich noch ein bisschen gruseliger werden können, wie du sagst. Ja, das stimmt.
Ein bisschen mehr wäre drin gewesen.
Ja.
Das ist fast ein bisschen schade, weil so sind diese Monster, die eigentlich aus einem Gruselkontext ursprünglich kommen, die sind so wenig gruselig am Ende noch. Das ist meine größte Kritik. Das ist wirklich mehr ein Abenteuerfilm als ein Gruselfilm ist. Aber für Halloween und für den mit Kinder gucken ist der absolut drin. Und wenn man früher gerne Gänsehaut geguckt oder gelesen hat, dann ist er auch richtig, richtig gut.
Was ich auch ganz schön finde, ist, dass er so eine kleine romantische, also auch wenn ich das Ende nicht gut finde, aber auch so eine kleine romantische Geschichte drin hat von zwei, ich würde sagen, 15, 16-Jährigen. Also sie ist 16, sie hat sie ja gesagt. 16. Also sind die 16-Jährige. Oh Gott, wir haben uns noch gar nicht darüber unterhalten. Sie ist ja einfach viel älter. Und sie fängt ja trotzdem was mit ihm an.
Aber sie ist als 16-Jährige geschrieben.
Ja gut, sie bleibt dann sozusagen 16. Ja. Weil sie erwähnt irgendwann im Film so, wie viele 16. Geburtstage kann man feiern. Das stimmt schon.
Ich glaube, es ist angedeutet, dass sie trotzdem die etwa Reife einer 16-Jährigen hat.
Was ich sagen will, ist, durch die Romanze spricht man auch nochmal ältere Kinder an. Mhm. Das heißt, man kann den jünger anfangen zu gucken, aber man hat auch dieses 14, 15, 16-Jährige noch dabei.
Da finde ich auch ehrlich gesagt schade, was du schon gesagt hast. Ich glaube auch, diese Romanze als Ganzes wäre mehr wert, wenn sie zum Schluss nicht wiederkommen würde.
Ja, das haben sie sich ein bisschen verkackt.
Weil, tut mir leid, liebe Teenager, falls ihr zuhört. Warum? Aber ihr werdet nicht höchst, sehr, sehr, sehr wahrscheinlich nicht mit eurer ersten Liebe zusammenbleiben. Was? Tut mir leid.
Gerald, sag doch sowas nicht.
Und wenn ihr in 15 Jahren drüber nachdenkt, werdet ihr euch in den meisten Fällen auch denken,
Gott sei Dank. Fein. Ja, gut.
Wir haben jetzt ja auch schon drüber geredet. Der Film hat eine FSK 12.
Mhm.
Und
finde ich ein gutes Alter.
Die Krux, dass wir hier in Deutschland nur 6 und 12 haben.
Ja.
Der hat aber allerdings auch eine JMK von 12. Also in Österreich haben die das ähnlich gesehen. Und ich finde, der geht auch ab 10 voll klar. Weil wie gesagt, der ist gar nicht gruselig. Also nicht stimmt nicht.
Aber mit 10 passiert doch schon ganz schön viel. Ja, gut.
Man muss den 6-Jährigen nicht zeigen. Das ist auch kein Film für 6-Jährige. Man muss den vielleicht auch 8-Jährigen nicht zeigen. Aber für 10-Jährige geht der voll in Ordnung. Aber
wer Bock drauf hat, ist doch wirklich 12 und 13. Das ist das Alter, wo die Bock drauf
vielleicht
haben.
Aber so
vielleicht auch schon so
11. Aber so Viertklässler glaube ich halt eben auch.
Ja, weil die auch denken, dass sie schon...
Das ist doch ein klassischer Viertklässler.
So Viert- und Fünftklässler. My first
Horror-Movie.
Ja.
Also ich würde den Film eher meinen 10-jährigen Kindern zeigen als Monster House.
Ja, vor allem ist das ein ganz guter, ihr zeigt also My First Horror Movie, aber dann ist gar nicht gruselig, sondern nur so schnelle Schnitte wie bei Paw Patrol. Alles gut, kennen die schon. Mhm. Ja, keine Ahnung, 10, 11, wie gesagt, es geht, finde ich, glaube ich, auch noch bis 14, 15, 16
hoch. Ja, bestimmt, ich glaube den... Wobei mit 16 willst du, dann ist der dir, glaube ich, der ist schon für ein sehr enges Zeitfenster von Alter. Ich glaube, mit 15, 16 passiert dir da zu wenig.
Ja, außer du findest dann wieder die Romanze ganz gut.
Ja, aber dafür ist sie auch nicht ausgeprägt
genug. Naja, vielleicht.
Die ist ganz nett, aber die ist jetzt auch nicht der Fokus vom Film.
Das stimmt. Das ist ja auch ganz gut.
Die ist halt einfach so da.
Ja.
Also das meine ich jetzt gar nicht negativ.
Ich glaube aber, dass man die witzigen Szenen dann halt auch noch ganz gut findet. Also ich glaube, bis 15, 16 kann man den auch noch hochgucken.
Ja, vielleicht.
Aber wir wollen ja gar nicht nach oben eine Empfehlung machen, sondern eher nach unten.
Sind dir denn noch Filme eingefallen, die du so auch sonst ansonsten empfehlen würdest.
Was ich lustig fand, ist, wir haben ja in der letzten Folge einen Film geguckt, wo sich am Ende rausstellt, der Mann versucht, die Leute vom Grundstück runterzuhalten, um die Leute zu schützen.
Das.
Und witzigerweise passiert das, das passiert nur die ersten 10 Minuten allerhöchstens, aber das passiert original in diesem Film auch.
Ja.
Also R.L. Stine versucht halt, ihn vom Grundstück wegzuhalten, damit er auf keinen Fall Hannah kennenlernt und ja, die ganze Sache mit den Büchern. Wie du schon sagst, der Film deutet an, dass es schon häufiger passiert ist. Das fand ich lustig. Darüber hinaus würde ich für dann 15, 16, 17-Jährige den Film empfehlen, wo Guillermo del Toro
den der produziert hat?
Ja, genau.
Scary Stories to Tell in the Dark.
Genau, das Design gemacht hat. Sag nochmal.
Scary Stories to Tell in the Dark.
Ja, weil das ist für mich absolutes Gänsehaut-Feeling. Also ich finde, das ist von der Story her auch Gänsehaut, wie eine Episode im Prinzip auch. Ja, genau, da macht er ja so macht er Bücher auf.
Nee, Scary Stories to Tell in the Dark ist auch so eine Buchreihe.
Ach so, ja, aber es geht, aber ist das nicht in dem Film auch so, dass jemand Bücher findet und dann die vorliest?
Oh, das weiß ich.
Und dann mit den Namen, so Tagebücher?
Ja, ich weiß, dass ich da, ich hätte ihn jetzt nicht empfohlen. Ich weiß, dass ich da nämlich fand, dass ich den für Kinder zu krass und für Erwachsene zu läppisch fand.
Ja, deswegen sag ich ja 16, 17
Jahre. Ja. Aber mit 16, das Ding ist, mit 16 darfst du Halloween gucken, ne?
Ja, aber das wollen ja nicht alle.
Ja, aber.
Also ich habe irgendwann mit, ich glaube, erst Mitte, Ende 20 angefangen, haben gruseligere Filme zu gucken. Also ich kann ja sowieso auch schon nicht deine, also ich kann nicht so gruselige Filme gucken, wie du das guckst, und Horrorfilme. Ich muss mich da ja langsam rantasten. Aber es hat ja nicht jeder Spaß an so harten Grusel. Und ich finde die dafür, finde ich die richtig angenehm, ja, eigentlich aber auch.
Ich gehe ja auch häufig, also ich gucke mir Horrorfilme ganz häufig im Kino ohne dich an. Gerade so diese, eher nicht die etwas arthausigeren, sondern sowas wie Halloween Haunt oder so, die Conjuring-Filme, die gucke ich ja auch manchmal im Kino.
Diese mit Jumpscare und eklig.
Genau, und da sitzen ja immer die ganzen 16-Jährigen drin.
Ja, da saß ich auch drin, weil ich da damals alle immer reingegangen sind. Aber dann habe ich die Hälfte des Films weggeguckt und gehofft, dass ich nicht zu dolle Albträume habe. Aber für die Leute, für die ist es ist dann der Film gut.
Aber die wollen ja per se gar keine Horrorfilme gucken eigentlich.
Ja, so ein bisschen. Ich fand zum Beispiel Shining damals schon richtig gut, weil der war nicht zu. Also der war genau richtig, wenn man hell gemacht hat und mit Leuten auch noch drüber gequatscht hat.
Der hat ja aber eine zweite Ebene auch.
Also. Ja, aber das fand ich ja auch das Geilste an dem Film.
Ja. Ich weiß nicht, ich finde den Scary Stories to Tell in the Dark, der ist halt einfach, der ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Ich habe mir auch so sehr gewünscht, dass das ein coolerer Film ist.
Aber ja, ich empfehle ihn trotzdem, weil er sehr Gänsehaut-Feeling hat.
Ja.
Und ihr habt gehört, Gerald empfiehlt ihm nicht.
Nee, sorry, das tut mir selber auch leid. Ich hätte ihn gerne geliebt.
Ja.
Ich wollte ihn so gern lieben, aber er hat
mir nichts gegeben. Ja, so liebevoll, also das, nee, der gehört auch nicht zu meinen Lieblingen.
Ich habe mir aufgeschrieben, welche ich so, wenn man, weil ich finde, wenn man auf diesen Abenteueraspekt, wenn der einem gefallen hat, dann ist der Film, an den ich am meisten denken musste, ehrlich gesagt, der alte Jumanji-Film.
Ja.
Der hat total was Jumanji-haftes. Und auch Nachts im Museum.
Ja. Und natürlich auch den, den wir auch schon mal besprochen haben, letztes Halloween. Monster Busters, oder wie heißt der?
Ja, Monster Busters ist aber auch schon wieder ein bisschen was für Ältere.
Das stimmt.
Als das. Und ansonsten, wenn man jetzt, wenn es dann doch ein bisschen in die gruselige Richtung sein soll, dann, es gibt einen zweiten Teil, der ist nicht so gut wie der erste. Das muss man einfach sagen. Der ist aber immer noch in Ordnung. Dann Hokus Pokus.
Ja, der alte bitte. Mein Gott,
wir haben ich meine nicht, ich habe nicht Hokus Pokus 2 gesagt.
Oh, ja,
Hokus Pokus 2 ist leider nicht besonders gut.
Nee. Wir haben noch nicht drüber geredet, ne? Aber ja, ist sehr schlecht.
Dann Halloween Town. Ich weiß nicht, haben wir ihn mal zusammen gesehen?
Ja.
Finde ich hart auch was.
Ja.
Und funktioniert auch in dem ähnlichen Alter.
Das stimmt.
Ich weiß gar nicht, ob man den gut
kriegt. Den lieben auch ganz viele Leute ganz hart. Das ist doch
ein bisschen. Kann sein, dass der bei Disney Plus ist. Bestimmt, aber das hätte ich jetzt nicht gegengestellt. Ansonsten, wenn der da nicht ist, dann kann man den nicht sehen, weil es gibt den, glaube ich, in Deutschland nur auf VHS. und Hotel Transsilvanien auch. Was der rundere, lustigere Film ist mit auch vielen Monstern. Ansonsten habe ich mir nichts aufgeschrieben.
Also bei Disney Plus scheint er zu sein.
Okay.
Halloween Town.
Wer leider nicht bei Disney Plus, das ist Gänsehaut. Der ist nämlich zum einfach mit Stream im Abo nirgendwo.
Cool.
Man kann den mieten für die üblichen 3 Euro bei ein paar Portalen. Ich glaube, bei Amazon und bei YouTube zum Beispiel. Aber die DVD kostet auch nicht viel. Unter einem 5er mit Versand kriegt man die. Ich glaube, selbst auf Blu-ray kriegt man den nachgeschmissen. Und es gibt auch so ein Bündel mit dem zweiten Teil, der kostet auch nicht viel mehr. Also, der Film ist nicht schwer zu kriegen, auch wenn er in keinem Streaming-Dienst direkt mit drin ist.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den häufiger schon auf Flohmärkten gesehen habe. In den Grabbelboxen.
Was auch eigentlich ganz cool ist, ich mag das DVD-Cover ganz gern.
Ja.
Und die Blu-ray hat eine gelbe Hülle.
Falls ihr sucht.
Ich finde die ganz ansehnlich. Die gelbe Hülle habe ich, glaube ich, noch nie bei einem anderen Film. Der Minions-Film ist bestimmt auch in gelb bei Blu-ray, ne? Könnte ich mir vorstellen, keine Ahnung. Haben wir noch irgendwas vergessen?
Ich glaube, nein. Wir haben ja jetzt auch schon länger über den Film gesprochen, als ich dachte, weil ich habe mir 2 Notizen gemacht oder so.
So. Falls man ein Fan der alten Gänsehaut-Serie ist, an die auch super schwer ranzukommen ist, weil es sie nirgendwo so richtig zu streamen gibt und die eine DVD-Box, die vor ein paar Jahren kam, nicht mehr produziert wird und deswegen die Leute absurd viel Geld verlangen dafür online. Gerade immer, kauft den, wenn ihr den kaufen wollt, nicht im Oktober, wartet bis nächsten Januar, dann ist sie wieder nämlich billiger, wettig. Aber es gibt auf YouTube, das gucken wir nämlich gerade so ein bisschen.
Ah, ja, stimmt, ja.
Wir Twist Total heißt es, glaube ich, im Deutschen.
Und ey, guckt bitte einfach mal rein, weil...
Das ist eine komplett irre Serie.
Aber es ist kein Scherz, ihr habt die bestimmt schon mal gesehen. Zumindest wenn ihr Mitte 30 seid, also in unserem Alter, dann habt ihr die garantiert schon gesehen und verdrängt. Weil uns ging es beiden so. Und dann haben wir beide so, oh Gott, stimmt. Das war gruselig. Und dann haben wir jetzt nochmal reingeguckt und es ist,
die ist
absurd.
Die ist auch gar nicht immer gruselig.
Nee.
Die ist aber weird. Super weird.
Auf jeden Fall.
Aber die ist auf jeden Fall.
Vorne bis hinten.
Die kann man auch, glaube ich, ganz gut mit so 10-jährigen Kindern und aufwärts gucken. Und die ist einfach, also die ist super billig produziert. Das ist so eine 90er-Jahre-Serie aus Australien.
Ja, aber das war wirklich so, du sagtest so, ich kenne so eine Serie, ich kenne das irgendwo und dann kommt so eine Vogelscheuche und die...
Ich habe dir den Ausschnitt gezeigt,
genau,
ich
und dann, gesehen und da bist du drauf gekommen und ich dachte nur so, boah, ich hatte die ganze Zeit im Hinterkopf, ich habe irgendeine Serie gesehen, da hat jemand so ein Spaghetti-Weltessen gemacht und dann alles von oben bis unten voll gekotzt. Und ich dachte immer, das passiert in der Make-up mittendrin Folge, aber das passiert da gar nicht. Stellt sich raus, es ist die Serie. Vielleicht, guckt die mal, vielleicht habt ihr auch diesen einen Moment.
Twist den Total. Es gibt alle Folgen auch legal bei YouTube, auf Deutsch. Viel Spaß, wirklich. Also wir haben gerade, ich habe diese ganzen Serien, habe ich super gern geguckt. Gänsehaut, Eerie, Indiana, was, da gab es einige. Aber in Twist Total kann man jetzt einfach gucken. Mal reinschauen. Ich empfehle es.
Ich nur so halb. Ich finde es verstörend.
Falls ihr uns ansonsten im Internet finden wollt, findet ihr uns unter @kifipodcast, sowohl bei Twitter als auch bei Instagram. Oder ihr könnt uns gerne eine Mail schreiben unter kifipodcast@gmx.de. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Oktober.
Achso, ich dachte, du willst... Das Pause.
Nee, du schienst dich gerade für irgendwas erschreckt zu haben da.
Nee, alles gut.
Habe ich mich ein bisschen mit erschreckt, einfach.
Nee, hier ist der kleine unsichtbare Freund hier, der hier ist.
Tschüss.
Tschüss.